Live auf der Lehramt. Wie kommt es denn, dass Personen, die offensichtlich und wenn man sie auch befragt, in einer Jobsituation leiden und dann auch schon viel versucht haben und es trotzdem unlösbar erscheint, wie kommt das eigentlich, dass die diese Situation nicht verlassen und dann ihr Glück nochmal von Neuem beginnen, woanders beginnen, ja, und dann halt den Job wechseln? Wie kommt das?
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich mich zusammen mit dir mit einem Satz befassen, den du sicherlich schon hier und da gehört hast und den du vielleicht auch dir selber in manchen schwachen Momenten schon mal beschwichtigend innerlich gesagt hast. Und das ist der Satz: Woanders ist es doch auch nicht besser. Natürlich in Bezug auf deinen Arbeitsplatz. Vielleicht hast du schon mal auf einer Party den Fehler gemacht, über deinen Beruf mit anderen Nicht-Lehrkräften zu sprechen. Und die haben dir direkt gespiegelt, was für ein verwöhnter Mensch im Elfenbeinturm du bist. Da diese Mängel anzukreiden, das sind doch wirklich Third World Problems, über die du dich beschwerst. Denn sie haben es an ihrem Arbeitsplatz ja noch viel schlimmer. Also glaub mal bloß nicht, da draußen wäre es besser, da draußen hätte irgendjemand auf dich gewartet. Andere Arbeitsplätze sind halt einfach anders scheiße. Von daher schau, was du da Tolles hast mit deiner Verbeamtung, deiner Sicherheit, deiner Unkündbarkeit und deinem guten Gehalt und halt mal schön die Füße still und behellige uns hier nicht mit deinen komischen Mäkeleien und Beschwerden. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Komprimiert auf den Satz: Woanders ist es doch auch nicht besser. Irgendwie gehört Unzufriedenheit ja auch zum Arbeitnehmerdasein dazu. Und mit diesem Satz möchte ich mich heute mit dir befassen. Was glaubst du, wie wir an diesen Satz rangehen könnten? Wenn du jetzt erwartest, dass ich dir Beispiele von ehemaligen Kundinnen und Kunden aufzeige, wo es doch tatsächlich deutlich besser ist und dir das jetzt beschreibe, in welcher Hinsicht das denn besser ist, dann stelle ich jetzt die These auf, dass du mir das vielleicht auch nicht glauben würdest. Warum? Weil das Problem nicht ist, ob es objektiv woanders tatsächlich besser ist, sondern was dein Gehirn aktuell mit dieser Information macht, dass es ja woanders vielleicht auch besser sein könnte. Es ist also ein Losing Game für mich, dir Beispiele aufzuzeigen, wo es denn objektiv besser ist oder Menschen glücklicher sind. Und darum möchte ich in dieses Losing Game auch gar nicht erst einsteigen. Was ich stattdessen machen möchte, ist beleuchten, welche Psychodynamiken bei vielen Menschen greifen, die diesen Satz, woanders ist es doch auch nicht besser, glauben. Und versteh mich nicht falsch, ich halte dich nicht für dumm, weil du diesen Satz möglicherweise aktuell für wahr hältst. Woanders ist es doch auch nicht besser. Im Gegenteil, ich kann das sehr gut verstehen, dass es für eine Person, die aktuell ein sehr belastendes Joberleben hat, so erscheinen mag, als sei das objektiv so, dass andere Jobs auch nicht besser seien. Die Tatsache, dass du diese Podcast-Folge hörst, vielleicht hat dich der Titel neugierig gemacht, weil du diesen Satz kennst oder ihn auch für wahr hältst. Die Tatsache, dass du diese Podcast-Folge vielleicht gezielt anhörst, die zeigt, dass es in dir eine Seite gibt, die diesen Satz aktiv hinterfragt. Möglicherweise gibt es eine Seite, die diesen Satz für wahr hält, und es gibt eine andere Seite, eine sehr lebendige, reflektierte Seite, die das nicht so ganz glauben mag und die mal gerne hören möchte, was ich dazu zu sagen hatte. Die möchte gestalten, Verantwortung übernehmen, was verändern. Das heißt, möglicherweise hältst du diesen Satz gar nicht zu 100% für wahr. Denn sonst hättest du vielleicht gar nicht in diese Folge reingeskippt. Möglicherweise ist deine Einstellung zu diesem Satz also ambivalent. Es gibt eine Seite in dir, die befürchtet, dass es so sein könnte. Woanders ist es doch auch nicht besser. Und es gibt andere Seiten, neugierige, skeptische Seiten, vielleicht auch hoffnungsvolle Seiten, die vermuten, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Und das macht dich vielleicht im Moment auch mit handlungsunfähig, zusammen mit wahrscheinlich ganz vielen anderen Glaubenssätzen, die da auch aktiv sind. Und ich nutze hier schon den Begriff Glaubenssatz, um aufzuzeigen, das ist keine objektiv evidenzbasierte Wahrheit, sondern das beruht auf Annahmen, das ist ein Glauben. So, dass du jetzt vielleicht gerade handlungsunfähig bist, weil dieser Satz in dir aktiv ist und eine Seite von dir diesen Satz für wahr hält, das könnte ja einem Zweck dienen. Und tatsächlich ist das eine sehr schlaue Schutzreaktion deines Systems, um genauer zu sein, deines Nervensystems, um dich vor noch mehr Unsicherheit zu bewahren. When in doubt, don't do it. Ne? Also es ist nicht dumm, jetzt nicht ins Handeln zu kommen, sondern ja, solange Zweifel bestehen, erstmal die Füße stillhalten. Das ist eindeutig eine psychologische Schutzreaktion, dass du jetzt nicht irgendwie zu schnell vorpreschst und hinterm nächsten Busch wartet ein Säbelzahntiger und dann war's das. Ich habe einen sehr heftigen Vergleich für dich. Und bitte fasse das nicht falsch auf, denn das ist jetzt natürlich sehr überspitzt. Aber wenn wir diese Psychodynamik mal beleuchten, wie kommt es denn, dass Personen, die offensichtlich und wenn man sie auch befragt, in einer Jobsituation leiden, und dann auch schon viel versucht haben und es trotzdem unlösbar erscheint. Wie kommt das eigentlich, dass die diese Situation nicht verlassen und dann ihr Glück nochmal von neuem beginnen, woanders beginnen, ja, und dann halt den Job wechseln? Wie kommt das? Und da möchte ich einen Vergleich heranziehen aus einem ganz anderen Bereich, nämlich der Vergleich der Beziehungen zwischen Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, Gender egal in diesem Moment, aber sicherlich kennst du Beziehungsdynamiken, die mindestens einer von beiden Personen nicht gut tun. Vielleicht hast du sie selbst schon erlebt oder von außen beobachtet, wo man sich fragt, mein Gott, warum trennen die sich nicht? Vielleicht, wenn man von außen auf die Beziehung einer guten Freundin oder eines Freundes schaut und denkt, oh Mann, ey, der tut ihr überhaupt nicht gut. Warum erkennt sie das nicht? Warum lässt sie den nicht mal endlich ziehen? Und dann sucht sie sich halt einen neuen Typen. Die ist doch eine attraktive, schlaue Frau. Die findet doch sofort jemanden, der ihr wirklich die Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdient. Wenn das jetzt psychologisch eine schwierige Beziehung ist, dann ist das das eine, ne? Toxische Beziehungen. Das ist ja jetzt gerade auch das Thema, toxisch. Alles ist irgendwie toxisch auf Social Media. Noch viel heftiger ist es, falls Gewalt im Spiel wäre. Ne? Gewalt in der Ehe oder Gewalt in Beziehungen ist ja ein ganz krasses Thema. Und dazu ein bisschen anekdotische Evidenz. Ich habe jetzt neulich eine Reportage gesehen über Frauenhäuser und da wurden die Betreiberinnen des Frauenhauses befragt zum Thema Gewalt in der Ehe und die berichteten, ja, die Frauen, die bei uns hier in den Häusern sind, die erleben viel Gewalt und die gehen dann durchaus auch wieder zurück zu den Männern. Und im Schnitt dauert das so bis zu 7 Jahre. Bis eine Frau, die Gewalt in der Ehe erlebt, sich tatsächlich trennt. manche nie, manche bleiben. Das ist jetzt wirklich ein ganz heftiger Vergleich. Ja, also bitte versteh das nicht falsch. Ich möchte hier Lehrkräfte, die unzufrieden im Beruf sind und Frauen, die Gewalt in der Ehe erleben oder auch Männer, die Gewalt in der Ehe erleben. Aber statistisch wissen wir, häufiger sind es Frauen, die Gewalt in der Ehe erleben, auf keinen Fall auf den gleichen Level setzen. Ne? Bitte, das möchte ich hier nochmal festhalten. Ich möchte dir nur sehr, sehr zugespitzt einmal verdeutlichen, auch Personen, die wirklich körperliche Gewalt erleben in einer Beziehungssituation, die sehr emotionsbeladen ist, auch die haben Schwierigkeiten, diese Situation hinter sich zu lassen, sondern psychologisch bauen sich da immer wieder Einsprüche auf, ach, aber er liebt mich doch, aber schau mal, da war er doch wieder so nett, da hat er mir Blumen mitgebracht, ach, da kommt die Hoffnung wieder. Es gibt offensichtlich ganz mächtige psychologische Mechanismen, die dann diese Frauen dazu veranlassen, doch wieder zurück in diese Situation zu kehren. So, wenn das schon so ist, in solch krassen Situationen, und wir übertragen das, natürlich ist es nicht übertragbar, aber wir schauen jetzt auf die Situation einer Lehrkraft, die wirklich im Job leidet, vielleicht einen Burnout schon erlebt hat, wieder in eine Krisensituation geschlittert ist. Und diese Person, die hadert trotzdem mit dem Beruf und hat immer wieder Ups und Downs und hat Phasen, wo sie denkt, ach ja, es ist aber doch auch irgendwie ein schöner Beruf und gestern war ich sogar mal gerne in der Schule. Ach ja, vielleicht hat das ja doch Zukunft. Ist doch total verstehbar, dass es schwierig ist, aus einer solchen Situation Abstand zu nehmen und auch solche Glaubenssätze wie woanders ist es doch auch nicht besser zu entkräften, in den Wind zu schlagen und sich aus der Situation zu lösen. Ja, wenn wir sehen, wie mächtig diese Psychodynamiken sein können, in einem Kontext, wo jetzt wahrscheinlich keine körperliche Gewalt im Spiel ist, für manche Lehrkräfte ja übrigens doch, die sie erleben von SchülerInnen oder anderen Personen im Schulsystem. Wenn wir also sehen, wie mächtig diese Psychodynamiken in akuten Bedrohungssituationen selbst sein können, wird es doch umso verstehbarer, dass sie auch in komplexen, nagenden Leidenssituationen genauso am Werk sind. Da vielleicht sogar noch heftiger, weil es ja mehr Ambivalenz gibt. Vielleicht nicht so krass zugespitzt negatives Erleben, sondern permanent negativ plätscherndes Erleben und auch permanent die positiven Zwischentöne. Was passiert denn da eigentlich bei dieser Dynamik? Grundlegend gibt es da eine kognitive Dissonanz zwischen dem Bedürfnis, dieser Situation zu entfliehen. So kann es nicht weitergehen. Wo soll das enden? Und dem tatsächlichen Verhalten. Das Verhalten ist nämlich, ja, ich bleibe. Ich bleibe und ändere nichts. Gleichzeitig habe ich immer wieder diesen Leidensdruck. Oh nein, so kann das nicht weitergehen. Wie furchtbar war das heute? Ich will da nicht mehr hin, aber ich bleibe. So, da entsteht ja eine kognitive Dissonanz. Wie kann das sein, dass ich einerseits diese Fluchtimpulse habe, aber nichts tue? Das passt nicht zusammen. Und kognitive Dissonanz kann unsere Psyche nicht gut aushalten. Dann versucht die Psyche, das wieder in Balance zu bringen, indem sie Gedanken befördert, die diese Dissonanz versuchen aufzulösen. Damit sich das nicht mehr so unstimmig anfühlt, dass ich ja eigentlich weg will, aber bleibe. Und dann werden solche Gedanken und solche Selektionsmuster, Wahrnehmungsmuster aktiviert, wie andere Jobs sind auch nicht besser, es bringt doch gar nichts, etwas anzugehen. Guck mal, Hier meine Tante Uschi, die ist ja auch ganz unzufrieden in ihrem Job. Und mein Onkel Manfred, der wurde jetzt gerade entlassen, weil seine ganze Abteilung aufgelöst wurde, weil sein Betrieb sparen muss. Und dafür werden wir dann ganz, ganz empfänglich. Das macht unsere Psyche, weil sie den inneren Widerspruch nicht aushalten kann, dass wir selbst leiden und nicht gehen. Hier sind also Mechanismen am Werk, die diesen inneren Widerspruch dämpfen. Und im Grunde auflösen, ja, ich leide zwar, aber alles andere ist ja noch beschissener und darum ist es klug, dass ich gerade nichts mache. Wir machen mal ein kleines Körperexperiment, wenn du darauf Lust hast. Lass mal bitte folgende Sätze auf dich wirken, wirklich auch körperlich auf dich wirken. Falls du gerade die Gelegenheit hast, jetzt die Augen zu schließen und wirklich nachzuspüren, dann kannst du das jetzt mal richtig in deinem Körper lokalisieren. Wenn du gerade Auto fährst, bitte tu es nicht. Ja? Okay. Such dir mal einen ruhigen Ort. Vielleicht sitzt du bereits oder du stehst, es ist egal. Du darfst jetzt einmal in dich hineinspüren und beobachten, welches Gefühl sich in dir einstellt, wenn folgende Sätze alle gleichermaßen wahr sind. So kann es nicht weitergehen. Ich leide. Ich möchte etwas verändern. Ich gehe nicht. Da draußen gibt es ein Meer voller Chancen. Da draußen habe ich die Chance auf Verbesserung. Es gibt Arbeitsplätze, die zu mir passen. Ich gehe nicht. Ich bleibe. Ich leide. Wie fühlt sich das an, wenn all diese Sätze wahr wären? Wahr sind. Und im Vergleich dazu, wie fühlt sich Folgendes an? So kann es nicht weitergehen. Ich leide, aber ich bleibe. Denn andere Jobs sind schlimmer. Es bringt nichts, etwas anzugehen. Es ist klug zu bleiben, auch wenn ich leide. Wie fühlen sich stattdessen diese Sätze an? Wo fühlst du das im Körper? Vielleicht hast du einen Unterschied bemerkt bei diesen Sätzen. Bei dem einen eher Irritation, vielleicht Stress, Fragezeichen, Gedankenrasen, hochgezogene Schultern, langsamer Atem und bei dem anderen zu bleiben, auch wenn es sich nach der klügeren Wahl anfühlt, fühlt sich sicherlich auch nicht gut an, aber vielleicht anders. Ein drittes Experiment der Vollständigkeit halber wären dann natürlich auch die Sätze: Ich leide in meinem Beruf, es fühlt sich nicht gut an. Da draußen ist die Welt voller Chancen. Es gibt einen Job, der genau zu mir passt. Ich lasse los und habe beide Hände frei für das Neue. Auch da kannst du nachspüren, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Version A wäre jetzt kognitive Dissonanz aushalten und nicht auflösen. Ich leide, da draußen gibt es Chancen, aber ich bleibe. Version B wäre kognitive Dissonanz auflösen, aber durch eine Nichthandlung. Ich leide und da draußen ist es auch nicht besser, möglicherweise noch schlimmer und darum bleibe ich, wie schlau. vielleicht kein angenehmes Empfinden, aber zumindest kognitive Dissonanz aufgelöst. Und Version 3, es gibt keine kognitive Dissonanz, sondern kongruentes Handeln. Ich leide, ich sehe meine Chancen und ich ziehe die Konsequenzen. Okay, so, jetzt ist es in der Realität ja so, dass man in einer Phase des Suchens und des Haderns sich erstmal ganz viel Informationen einholen möchte. Auch das ist so ein Psychomechanismus, man möchte ja Risiken abschätzen. Und dann unterhält man sich häufig gezielt, unterbewusst, vorselektiert mit Personen, die auch nicht ganz zufrieden im Job sind. Da kommt dann so ein Bestätigungsfehler, also ein Confirmation Bias zum Tragen. Ich suche mir so die Informationen, die zu dem passen, was ich ohnehin schon denke. Und so entstehen dann Gesprächssituationen, in der dir jemand eigentlich seinen eigenen Jobfrust ablädt und gleichzeitig subtil seine Ressentiments gegen die gut bezahlten und verwöhnten Lehrer, die auch noch unterjubelt. Also ja, so wie am Anfang, ne? Das, worüber du klagst, da würde ich mich ja freuen. Mir geht's ja noch viel schlimmer. Also schätze mal, was du da hast, ne? Du weißt das nicht zu schätzen. Du klagst hier über Bagatellen. So wirklich schlecht haben es die Leute in der freien Wirtschaft. Die sind ja kurzfristig kündbar und dann despotische Chefs und Hire-and-Fire-Culture und so, ne? Also halt du mal schön die Füße still. Das sind natürlich dann genau die Informationsgeber, ja, die dir auch dabei helfen, deine kognitive Dissonanz aufzulösen und dich in Handlungsunfähigkeit zu bestärken. Es gibt aber ja auch Leute, die würden sagen, dass sie happy im Beruf sind. Vielleicht hattest du schon mal so ein Gespräch. Also wenn man einmal mit dieser Brille unterwegs ist, dann trifft man sogar relativ viele Leute, die recht happy im Beruf sind. Und auch da treten ja dann wieder Psychomechanismen zutage, die nicht dulden können, dass da jemand happy ist. Naja, man gesteht es ihm vielleicht zu, aber für mich ist das ja nicht möglich. Also für mich gilt eine andere Realität. Ich bin ja zu alt. Ich habe ja ein Haus abzubezahlen. Ich habe ja 3 Kinder und nicht 2 wie du. Ich hätte mal früher ins Handeln kommen sollen. Jetzt habe ich die Chance nicht mehr. Schön, dass du das hast, aber für mich ist das unerreichbar. Ja, da kommen dann natürlich die ganzen Einwände. Ist ja schön, dass es dir gut geht. Ich habe aber eine ganz andere Ausgangssituation und deswegen brauche ich mich gar nicht erst bemühen, den ersten Schritt zu gehen. Und auch hier, es ist vollkommen verstehbar. Unsere Psyche spült uns diese Sätze hoch. Einfach aus Schutz, um das nicht aushalten zu müssen, dass es eigentlich inkonsequent ist, unlogisch und dass es möglicherweise sogar gute Chancen auf Besserung hätte, wenn wir diese Risikotoleranz aufbringen. Solche Psychodynamiken, die machen passiv, weil durch das ganze Schwarz-Weiß, dass man da zeichnet, Handlungsspielräume unsichtbar bleiben. Denn es gibt ja gar nicht nur alles so weitermachen wie bisher und Risiko eingehen, alles über Bord schmeißen und was ganz anderes machen. Aber in diesen Dualismen ist man dann ja unterwegs. Und natürlich verwirft man das andere Extrem. Erstmal. Das macht das ganze Handlungsspektrum dazwischen unsichtbar. Dinge im Lehrberuf zu verändern oder innerhalb des Beamtentums oder auch das Beamtentum zu verlassen, aber Lehrkraft zu bleiben und das an einer Privatschule oder eine Nebentätigkeit beginnen oder was auch immer. Das sind alles Einwirkungsmöglichkeiten, die unsere Kundinnen und Kunden für sich auftun. Manche bekommen diese Idee auch erst durch eine Zusammenarbeit und müssen gar nicht den Beruf gänzlich verlassen. Klar, wenn das das Outcome ist einer guten Reflexion, dann wäre das konsequent. Aber viele kommen ja auch zu dem Schluss, unter anderen Vorzeichen könnte das im Lehrberuf ja vielleicht doch was werden. Dazu muss ich aber beginnen zu handeln und Handlungsspielräume in der Grauzone auftun, identifizieren und mir auch klar machen, dass das ja nicht abrupt passieren muss von heute auf morgen, sondern dass es Zeiträume gibt, in denen sich Wandel vollziehen kann. Zum Beispiel ein Veränderungszeitraum von 3 Jahren. Das könnte durchaus realistisch sein, auch für Lebenssituationen, in denen Häuser abzubezahlen sind, jüngere Kinder da sind oder was auch immer, ne? Die Psyche schlägt Handlungsoptionen ja deswegen aus, weil ein Ziel zu radikal gewählt ist und weil dann vom Nervensystem die Abwehrmechanismen hochgefahren werden. Wenn man es sich kleiner bricht, bleibt das Risiko überschaubar, bleibt es im Machbaren und bleibt das Nervensystem auch reguliert. Wenn du aktuell nicht weißt, was diese kleineren Schritte sein könnten, die du noch nicht siehst oder noch nicht genutzt hast, oder wenn da wirklich eine starke Seite von dir ist, die Neugier hat auf die Chancen außerhalb von Schule, aber du nicht weißt, wie du die andere Seite, die ja doch so laut Einspruch erhebt, entkräftest, dann kommt möglicherweise für dich eine Zusammenarbeit mit uns in Frage, wo genau diese Schritte für dich geklärt und geebnet werden, in deinem Tempo für genau deine Ressourcen angepasst. Dazu kannst du dich zu einem kostenfreien Erstgespräch bei uns eintragen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de. Und dann kannst du mit meinem Team deine Situation klären und auch schon abklären, in welche Richtung könnten wir dich unterstützen, was wären deine Ziele und wie können wir dich da dienlich begleiten. Woanders ist es doch auch nicht besser. Das ist vielleicht ein Teil, den eine Seite von dir bis heute für wahr gehalten hat, aber eine andere Seite ist schon sehr neugierig darauf, ob es vielleicht doch eine bessere Zukunft geben könnte und die sucht nach Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Gestaltungsmöglichkeit könnte ein Gespräch mit uns sein, der allererste Schritt. Die Frage ist, wenn du nichts änderst, welche Rechnung zahlst du dann mittel- und langfristig? Und du weißt, diese Rechnung zahlst du mit deiner Gesundheit, deinen Beziehungen, deinem Selbstbild. Welche ganz kleinen Schritte wären vorstellbar, ohne dass du gleich deine gesamte Existenz aufs Spiel setzt? Das kannst du mit uns erkunden. Letztlich geht es auch hier wieder um Verantwortungsübernahme und zwar erstmal für kleine, machbare Schritte, die sich nicht bedrohlich anfühlen. Mini-Verantwortung statt überfordernde Großentscheidungen. Und da kannst du dich einmal fragen, wenn wir mal die Entscheidung, ich kündige, vom Tisch nehmen, was wäre eine 5%ige Veränderung, die du heute verantworten könntest? Vielleicht sprechen wir schon bald darüber mit dir zusammen in einem ersten Gespräch. Trag dich gerne ein. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal.